Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Sauerstoffmangel, Algengifte, die Gründe für das aktuelle Fischsterben in der Oder beschäftigen uns heute zu Beginn der Sendung ausführlich. Wir fragen aber auch, was sich bei der Produktion von grünem Wasserstoff verbessert hat und was die Rechtsmedizin für die Sicherheit im Straßenverkehr tun kann, vor allem für Radfahrer. 600 Kilogramm toter Fische wurden innerhalb von 3 Tagen aus der Oder in der Nähe der polnischen Stadt Gorzów geborgen. Zuvor waren schon verendete Fische bei Frankfurt-Oder gemeldet worden. Diese Nachrichten nähren Befürchtungen, dass in der Oder, dass es dort wieder zu einem Massenfischsterben kommen könnte, wie im August vor 2 Jahren. Zumal auch die Konzentration der giftigen Goldalge gestiegen ist. Diese Algenart, die im Brackwasser wächst, also im Wasser, das in Meeresnähe aus Salz und Süßwasser besteht, diese Alge hat vor knapp 2 Jahren das massenhafte Fisch-, Muschel- und Schneckensterben in der Oder verursacht. Die Oder ist ein Süßwasserfluss. Dass sie zum Brackwasser wurde, lag an den Salzanleitungen aus polnischen Bergbaubetrieben. Nun stellt sich die Frage, ob die erhöhte Salzkonzentration wieder zu einer Algenblüte und so zur Vergiftung der Fische geführt hat. Das habe ich kurz vor der Sendung Christian Wolter, Forschungsgruppenleiter beim Leibniz-Institut für Gewässerökologie, gefragt.
Man kann es nicht ausschließen, weil die toten Fische wurden natürlich in Nebengewässern gefunden, wo die Wasserverweilzeit sehr hoch ist und wo sich auch Algenentwicklung einstellen kann, natürlich. Allerdings hatten wir heute auch mit polnischen Kollegen gesprochen, waren es bislang nur die Nebengewässer, die betroffen waren. Und sie schließen auch nicht aus, dass es an Sauerstoffmangel lag. Und den gleichen Eindruck habe ich von den Funden in Deutschland gehabt. Bei Frankfurt, dort waren sie eben auch in einem Gewässer relativ weit weg von der Oder. Und die Fundumstände und die Fotos lassen eher darauf schließen, dass es Sauerstoffmangel war und nicht direkt eine Giftwirkung.
Also das heißt, diese 600 Kilogramm toter Fische, die sind nicht direkt aus der Oder geborgen worden?
Nein. Nach Informationen der polnischen Kollegen wurden die auch in Nebengewässern gefunden, wie bei uns. Und Angler und Fischer haben übereinstimmend berichtet, dass entlang der Stromoder sie noch keine toten Fische gefunden haben.
Das Umweltministerium in Brandenburg hat ja mitgeteilt, dass die Messwerte zur elektrischen Leitfähigkeit und auch der Chlorophyllgehalt in der Oder sehr hoch seien. Was heißt das?
Das heißt einmal, dass natürlich nach wie vor eine hohe Salzbelastung der Oder vorliegt. Die misst man mit der Leitfähigkeit und der Chlorophyllgehalt. Das ist generell das Algenwachstum in der Oder, dass also Mikroalgen im Fluss wachsen. Man sagt dazu auch blühen. Und in der Mitteilung des Brandenburger Umweltministeriums stand auch noch drin, dass jetzt innerhalb dieser Algenblüte Primnesium parvum, das ist die sogenannte Goldalge, wohl die dominante Alge ist.
Was begünstigt die Massenvermehrung dieser Goldalge? Denn vor 2 Jahren war es ja viel heißer und die Flüsse haben auch wenig Wasser geführt. Diesmal sind die Bedingungen ja eigentlich nicht so gut. Es ist nicht besonders warm und wir haben auch sehr viel Wasser in den Flüssen.
Das rettet uns jetzt vielleicht gerade, dass es nicht so warm ist, dass es nicht zu verstärkten Algenblüte kommt. Man muss aber nach wie vor unterscheiden. Generell sind hohe Wasserverweilzeiten, die eben auch entstehen, wenn wir Niedrigwasserstände haben und das Wasser weniger fließt, primär notwendig für generelles Algenwachstum im Gewässer. Dazu kommen Nährstoffe, Sonnenlicht, hohe Temperaturen. Die Besonderheit bei Primnesium parvum war die Salzbelastung, weil Primnesium parvum wächst normalerweise im Brackwasser und braucht also eine gewisse Salzbelastung, um im Süßwasser in der Oder wachsen zu können. Das haben wir dann 2022 festgestellt, dass wir eben diese Nebenwirkung plötzlich haben können, wenn wir zu viel Salz einleiten. Und im vergangenen Jahr war es eben so, dass wir halt weniger Zellzahlen gezählt haben, als wir das aktuell haben.
Also eine weniger hohe Konzentration der Goldalge letztes Jahr.
Ja. Mhm.
Jetzt wurde sie aber schon wieder nachgewiesen. Jetzt haben wir eben viel Wasser. Sie haben gesagt, das hat uns vielleicht gerettet und es ist auch noch nicht so warm. Wie erklären Sie sich dann das Wachstum? Wurde viel Salzwasser eingeleitet?
Ja, das sieht man ja an der hohen Leitfähigkeit. Das war auch das ganze Jahr über und im Winter war die Leitfähigkeit hoch, höher als eine normale Hintergrundbelastung der Oder wäre. Und da waren günstige Wachstumsbedingungen für Prymnesium-Paarung gegeben, vom Salzgehalt her. Es stand auch seit der Katastrophe 2022 fest, dass wir die Alge im System behalten werden. Sie ist jetzt da, also man bekommt sie auch nicht mehr raus aus dem Fluss. Insofern müssen wir latent immer damit rechnen.
Und jetzt gab es wieder eine ordentliche Fracht aus den Bergwerken an salzigen Wassern, die abgeleitet wurden in die Oder? Oder wie erklären Sie sich den jetzigen Zustand?
Ich kenne die technischen Gegebenheiten jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie schnell und wie umfangreich man überhaupt in der Lage ist, technisch jetzt auch solche Salzreduktionen vorzunehmen. Weil um einen großen Fluss wie die Oder mit so einer Leitfähigkeit zu versehen, bedarf es natürlich auch immenser Einträge.
Als Sie von diesen 600 Kilogramm toter Fische gehört haben in Niederschlesien, ist da auch Ihre Sorge gewachsen, dass es wieder zu einem Massensterben kommen könnte, wie vor 2 Jahren?
Na, die Sorge war natürlich da und deswegen haben wir sofort erstmal nachgefragt, ob das wirklich im Strom ist, ob da jetzt tatsächlich irgendetwas dann auch stromab zu erwarten ist oder ob es wie bei uns die Nebengewässer sind. Und ein bisschen Erleichterung war dabei, das zu hören, dass es in Nebengewässern ist, aber das heißt eben auf gar keinen Fall Entwarnung. Wir müssen weiterhin beobachten.
Wie sehr hat sich denn der Fluss erholen können in diesen 2 Jahren nach diesem Massensterben, nicht nur der Fische, sondern auch aller Weichtiere und auch vieler anderer Organismen?
Ja, die hohen Algenblüten sind ein Zeichen dafür, dass sich zum Beispiel der Großmuschelbestand als effektive Filtrierer noch nicht erholt hat. Das war auch nicht zu erwarten. Das dauert eben seine Zeit. Und auch bei den Fischen müssen wir sagen, obwohl wir eben letztes Jahr ein wirklich gutes Reproduktionsjahr hatten und auch eine Zuwanderung stattgefunden hat, wieder kann man von einer ernsthaften Erholung erst sprechen, wenn diese guten Jungfischaufkommen tatsächlich die Fische, die dann da aufgewachsen sind, auch die Geschlechtsreife erreicht haben und dann wieder zum Fischbestand beitragen. Was bei den Arten dann unterschiedlich, also im nächsten oder übernächsten Jahr dann tatsächlich auch der Fall wäre, wenn nicht wieder was passiert.
Auf polnischer Seite wurde ja getestet, die Algen mit Substanzen wie Wasserstoffperoxid und Eisenchlorid zu dezimieren. Wie schätzen Sie denn den Nutzen und den Schaden dieser Wirkstoffe ein?
Also die wirken natürlich nicht Prymnesium parvum spezifisch, sondern da in den Stauhaltungen, wo das gemacht wurde im Gleiwitzer Kanal letztes Jahr, sind natürlich auch alle anderen Organismen gestorben. Da sind die Kollateralschäden relativ hoch und es war ein Bekämpfen von Symptomen in den Stauhaltungen, sodass man eben verhindert hat, dass eine Welle da möglicherweise in die Oder abschwimmt. Ich war den polnischen Kollegen da sehr dankbar, dass sie das gemacht haben im letzten Jahr und das nicht einfach in die Oder abgespült hat. Aber man muss sich darüber bewusst sein, dass das tatsächlich nur ein Rumdoktern an Symptomen ist und keine Lösung für einen großen Fluss und dass mittelfristig natürlich mit Hochdruck daran gearbeitet werden muss, dass man die Salzbelastung der Oder reduziert.
Über die möglichen Ursachen für die toten Fische in den Nebenflüssen der Oder sprach ich mit Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Grüner Wasserstoff hilft beim Klimaschutz und einer sicheren Energieversorgung, denn er kann sauber verbrannt, gut gespeichert und transportiert werden. So steht es in der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Auf der Achema, der großen Messe der Prozessindustrie in Frankfurt, wurde dem Wasserstoff in dieser Woche auch eine Sonderschau gewidmet, denn er soll ja eine große Rolle spielen bei der Energiewende. Nach wie vor müsste dafür allerdings noch viel in die Infrastruktur investiert werden. Aber es gibt auch Fortschritte, wie Helmut Nordwig auf der Messe gesehen hat.
Er wiegt 2 Tonnen, ist so groß wie eine Waschmaschine und besteht auf den ersten Blick aus einem Gerippe aus Metall, ein Elektrolyseur. Darin wird Wasserstoff erzeugt mit Hilfe von Strom aus Wasser. Nicht zu erkennen ist, dass es in dem blockförmigen Metallgerippe 120 einzelne Schichten gibt.
In jeder Schicht passiert diese Reaktion und da ist immer so eine kleine Membran dazwischen, die dafür sorgt, dass wir Wasserstoff und Sauerstoff separat erhalten.
Erklärt Michaela Löffler von der Chemiefachgesellschaft Dechema. 450 Kilogramm Wasserstoff kann dieser Elektrolyseur täglich erzeugen, mit einer Effizienz von mindestens 75%. Das entspricht 90 Tankfüllungen für Wasserstoff-Pkw. Fachleute sprechen von der Megawatt-Klasse.
Ein Megawatt ist so eine Standardanlagengröße, die heute schon in Projekten Anwendung findet. Das sind meistens so Containerlösungen. Es ist auch relativ handlich geworden.
Doch Elektrolyseure der Megawatt-Klasse sind 10.000 Mal kleiner als die Größenordnung, mit der die Bundesregierung in ihrer nationalen Wasserstoffstrategie plant. Für die grüne, also regenerativ erzeugte Variante des Gases, etwa für die Stahl- und die Chemieindustrie, sollen bis 2030 Elektrolyseure mit insgesamt 10 Gigawatt Leistung zur Verfügung stehen. Die Großanlagen zur Wasserstoffproduktion müssen mit den schwankenden Erträgen der regenerativen Energie zurechtkommen, ein Problem, das noch nicht gelöst ist. Wo sie stehen sollten, zeichnet sich dagegen klar ab, sagt Amanda Pleier von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft.
Sinnvollerweise stehen sie dort, wo auch die erneuerbare Energie produziert wird. Wenn man an Standorten gleichzeitig die Energie produziert und den Wasserstoff, dann spart man sich einfach den Stromnetzausbau. Und der Wasserstoff kann dann zu den Verbrauchern geleitet werden.
Wie? Das hat die in München ansässige Forschungsstelle im Detail untersucht. Amanda Pleier hat dazu durch Befragungen der Unternehmensverbände ermittelt, wie groß der Bedarf sein wird. So konnte sie den Aufbau eines kostenoptimierten europäischen Wasserstoffnetzes bis zum Jahr 2050 simulieren, das deutlich über das geplante europäische Kernnetz hinausgeht.
Wir haben ja schon sehr viele Leitungen für Erdgas und die können zum Teil auch weiter genutzt werden für den Transport von Wasserstoff. Das heißt, in unseren Ergebnissen sieht man auch, dass man sich eben sehr viele Kosten sparen kann, indem man Erdgasleitungen umwidmet. Überall, wo die Möglichkeit besteht, Erdgasleitungen weiter zu nutzen, wird diese Option eigentlich immer gezogen.
Um Erdgasleitungen fit für große Mengen Wasserstoff zu machen, müssen allerdings Dichtungen und Ventile ausgetauscht werden. Und rund 40% der Pipelines werden komplett neu gebaut werden müssen. Schon bald etwa ein Abschnitt in Schleswig-Holstein, um die wichtigste Trasse für 2030 zu vervollständigen, von den Offshore-Windparks in der Ostsee zu den großen Verbrauchern der Industrie im Ruhrgebiet. Doch die in Deutschland erzeugte Menge an grünem Wasserstoff wird nicht ausreichen, weil nicht genug Platz für Wind- und Solarparks ist. Importe müssen dazukommen, so die Simulation, etwa aus den sonnenreichen Staaten Nordafrikas.
Gerade wenn es dann längere Strecken sind, spielen auch Schiffsimporte eine Rolle. Und da, denke ich, wird es private Anbieter geben, zunächst mal, die da sich positionieren werden. Aber die Frage nach der Infrastruktur für Importe ist meines Wissens nach noch offen.
Zu dieser Infrastruktur gehören dann auch Einspeisepunkte für das Pipeline-Netz an Land, um den Wasserstoff zu verteilen. Nicht nur an die Großindustrie, sondern auch an die vielen kleinen und mittelständischen Betriebe in den Regionen, bis hin zur Autowerkstatt am Alpenrand, sagt Amanda Pleier.
Wenn man Aussagen darüber treffen kann, wo der Wasserstoffbedarf anfallen wird, dann ist es sicherlich sinnvoll, auch zu überlegen, wie wird die letzte Meile transportiert. Also von dem her würde ich sagen, ja, auch der Transport in Garmisch-Partenkirchen sollte eine Rolle spielen, aber vielleicht an nachgelagert.
Trotzdem, sagt die Forscherin, sollten die Netzbetreiber jetzt schon 2050 im Blick haben. So müssen sie später ihr Wasserstoffnetz nicht laufend anpassen und können viel Geld sparen.
Helmut Nordwig berichtete aus Frankfurt. 620 Menschen, die mit dem Rad oder E-Bike unterwegs waren, sind letztes Jahr laut Statistischem Bundesamt auf der Straße tödlich verunglückt. Viele Unfälle passieren bei Abbiegevorgängen von Lkw, deren Fahrer das Rad im toten Winkel gar nicht oder zu spät bemerken. Wie diese tödlichen Lkw-Fahrradunfälle aus rechtsmedizinischer Sicht zu bewerten sind, das ist ein Thema auf der Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, die heute in Luxemburg begann. Mein Kollege Michael Stang hat zugehört und ist jetzt bei mir im Studio. Herr Stang, welche Daten werden denn in Luxemburg aktuell diskutiert?
Ja, zum Beispiel hat ein Team des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf eine Studie vorgestellt, wo 34 tödlich verlaufende Lkw-Fahrradverkehrsunfälle untersucht wurden. Die hatten sich von 2000 bis 2023 im Hamburger Stadtgebiet zugetragen. Und das durchschnittliche Alter der Gestorbenen lag bei knapp 49 Jahren. Zwei Drittel davon waren Männer und über die Hälfte der Unfallopfer verstarb noch am Unfallort.
Sind bei diesen Daten, die Sie gerade genannt haben, irgendwelche Muster zu erkennen?
Also die meisten Unfälle ereigneten sich tagsüber, zu Wochenbeginn sowie im Sommer. Und bei den meisten Vorfällen, rund 62%, handelte es sich um Rechtsabbiegeunfälle. Und die häufigste Todesursache war demnach ein sogenanntes Polytrauma. Also es gab nicht nur eine, sondern wirklich viele Verletzungen. Und das überrascht ja nicht, denn wenn ein Mensch von einem LKW überrollt wird, kommt es eben häufig zu zahlreichen Brüchen und zu Quetschungen, inneren Verletzungen. Viele Organe sind betroffen und so weiter, die dann eben die Verletzungen dann todesursächlich sind. Überraschend ist aber, dass trotz verschiedener Sicherheitsvorkehrungen in den LKW, etwa dieser ganz verschiedenen Abbiegeassistenten, die es gibt, oder der seit April 2020 geltenden Pflicht für LKW zur Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen, dass trotzdem die Zahl der innerstädtischen Verkehrsunfälle zwischen LKW und Radfahrenden mit tödlichem Ausgang in Hamburg gleichbleibend hoch ist und sogar mit einem Höchststand 2023, wie das Team der Hamburger Rechtsmedizin berichtet.
Sie haben jetzt nur Zahlen aus Hamburg genannt. Wie sieht das deutschlandweit aus? Ähnlich?
Ja, also das liegt auch an der zunehmenden Zahl der Menschen, die mit einem Fahrrad unterwegs ist. Und hier geht es ja natürlich nicht nur um diese tödlichen Unfälle. Da ist ja noch eine Menge mehr dabei. Laut der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, die das sogenannte Traumaregister führt, sind 25% der Schwerverletzten im Straßenverkehr tatsächlich Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs waren. Und schwer verletzt heißt hier, wenn ein Mensch aufgrund seiner schweren Verletzung im Schockraum des Krankenhauses aufgenommen und anschließend dann auf der Intensiv- oder Überwachungsstation weiter behandelt werden muss. Und das sind wirklich viele tausend Fälle im Jahr, Tendenz steigend, was die Zahl der Unfälle betrifft, was aber natürlich auch daran liegt, dass viel mehr Menschen aufs Rad steigen.
Gibt es denn bei der Zahl und auch der Art der Unfälle Unterschiede, ob jemand mit einem klassischen hergebrachten Fahrrad oder mit einem E-Bike unterwegs ist?
Ja, also wenn man auf die Zahlen des Statistischen Bundesamts schaut, dann wird deutlich, dass eben nicht nur immer mehr Menschen auf Fahrräder mit Elektromotor, also mit einer Unterstützung, umsteigen, sondern dass sich diese wachsende Beliebtheit auch in steigenden Unfallzahlen widerspiegelt. Viele Menschen unterschätzen die hohe Geschwindigkeit, die man mit diesen Rädern erreicht. Das betrifft ja auch längere Bremswege. Und bei Unfällen mit hoher Geschwindigkeit sind die Verletzungen im Schnitt eben schwerer, als wenn jemand jetzt mit dem Rad langsam unterwegs war. Und viele der Verunfallten sind mitunter nicht geübt, fahren also auch nicht regelmäßig mit dem Fahrrad.
Spielt da auch das Alter bei den Unfällen eine Rolle?
Ja, also einerseits fahren viele ältere Menschen solche Räder mit elektrischer Unterstützung, die vermutlich nicht mehr auf ein klassisches Rad steigen würden. Da spielen dann auch Faktoren wie eine nachlassende Reaktionszeit eine Rolle, aber auch die schwindende Muskel- und Sehkraft, das Hörvermögen ebenso. Was aber bei allen getrübt werden kann, die ist zum Beispiel die Sache, weil ja viele Menschen mittlerweile mit Kopf- oder Ohrhörern unterwegs sind auf dem Fahrrad. Aber die offiziellen Daten zeigen auch, dass viele jüngere Menschen verunglücken. Knapp ein Drittel der 2023 mit dem Pedelec Verunglückten in Deutschland war jünger als 45 Jahre. 2014 waren es noch 11%. Die Zahl der Pedelec-Unfälle mit Personenschaden hat sich gegenüber 2014 mehr als verzehnfacht. Und was auch feststeht, Pedelec-Unfälle mit Personenschaden enden häufiger tödlich als Unfälle mit Fahrrädern ohne Hilfsmotor.
Welche Aufgaben kommen denn in dem Zusammenhang der Rechtsmedizin zu, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen?
Also es geht natürlich darum, diese Unfälle genau zu untersuchen und zu erforschen, welche Muster erkennbar sind. Daraus kann man dann Vorschläge erarbeiten, wie sich Unfälle vermeiden und in ihrer Schwere reduzieren lassen. Dem Team der Hamburger Rechtsmedizin zufolge bedarf es einer weiteren Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur an Kreuzungen. Zudem müssen die Abbiegeassistenten der LKW verbessert werden, um eben die Zahl der Unfälle zu reduzieren bzw. das Risiko solcher Unfälle generell zu senken.
Tödliche Lkw-Fahrradunfälle aus rechtsmedizinischer Sicht, das ist ein Thema auf der Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Michael Stang hat für uns zugehört. Und jetzt ist es Zeit für die Meldungen aus der Wissenschaft von Friederike Walch-Nasseri.
Insektengifte bedrohen die Embryonalentwicklung von Amphibien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von deutschen Forschenden im Fachmagazin Current Research in Toxicology. Kaulquappen, die im Labor sogenannten Neonicotinoiden ausgesetzt waren, entwickelten Fehlbildungen am Herz sowie im Gehirn und hatten kleinere Körper und Augen. Neonicotinoide sind Insektengifte, die auch in der EU teilweise zugelassen sind. Die Forschenden vermuten, dass die Gifte zum weltweiten Amphibiensterben beitragen. Ein Wirkstoff zur Malaria-Behandlung könnte Frauen mit PCOS helfen. Das polyzystische Ovarialsyndrom, kurz PCOS, betrifft schätzungsweise 10% aller Frauen. Die Hormonstörung führt unter anderem zu einer überdurchschnittlichen Testosteronproduktion. Sie kann den Menstruationszyklus stören und damit eine Schwangerschaft erschweren. In einer Studie im Fachmagazin Science haben Forschende aus China jetzt einen neuen Therapieansatz vorgestellt. Demnach könnte der Malaria-Wirkstoff Dihydroartemisinin die PCOS-Symptome mildern. Das Team hat 19 Patientinnen für 3 Monate mit dem Malaria-Wirkstoff behandelt. In dieser Zeit haben sich die Menstruationszyklen der Frauen stabilisiert. Auch die Blutwerte haben sich verbessert, unter anderem für Testosteron und das Anti-Müller-Hormon, ein Marker für die Eizellenreserve. Schmelzendes Eis bedroht Eisbären im kanadischen Hudson Bay. Für die Robbenjagd brauchen Eisbären eine geschlossene Eisdecke, damit sie ihrer Beute an Luftlöchern im Eis auflauern können. In den letzten 30 Jahren ist das Klima in der riesigen Meeresbucht Hudson Bay im Schnitt um mehr als 1 Grad angestiegen. Die eisfreie Zeit im Sommer hat sich damit von 120 Tagen auf 150 Tage verlängert. Forschende aus Kanada und den USA gehen davon aus, dass die rund 1700 Eisbären die Hungerstrecke in den Sommermonaten nicht mehr überleben, wenn die Durchschnittstemperatur um mehr als 2,1 Grad ansteigen sollte. Nur eine von 20 Therapien im Tierversuch wird später für Menschen zugelassen. Das zeigt eine Meta-Analyse im Fachmagazin PLOS Biology. Forschende aus der Schweiz und Großbritannien haben dafür die Ergebnisse von mehr als 120 Studien zur Übertragbarkeit von Tierversuchen auf den Menschen ausgewertet. Demnach wurden zwar etwa die Hälfte der rund 370 untersuchten Therapieansätze in Tierstudien auch für die Behandlung von Menschen getestet, eine offizielle Zulassung bekamen dann aber nur etwa 5% der neuen Therapien. Abgeordnete in Parlamenten verwenden einfachere Sprache, wenn es besonders heiß ist. Ein Forscherteam aus Deutschland und Dänemark hat mit automatisierter Textanalyse rund 7 Millionen Parlamentsreden auf der ganzen Welt ausgewertet und die Sprache mit den jeweiligen meteorologischen Daten am jeweiligen Tag verglichen. Laut den Ergebnissen im Fachmagazin iScience nutzten Politikerinnen und Politiker an besonders heißen Tagen eine weniger komplexe Sprache.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Friederike Walchner-Seri.
Sternzeit, 14. Juni. Schottland spielt in die Tiefe des Weltraums. Auch wenn es in Schottland dem Klischee nach fast immer regnet, hat das Heimatland des heutigen EM-Gegners eine lange Geschichte der astronomischen Forschung. Seit der Gründung der Universität von Edinburgh gegen Ende des 16. Jahrhunderts beschäftigt man sich dort mit dem Universum. 1776 begann der Bau des Observatoriums Calton Hill. Nach der Fertigstellung des Gebäudes blieb allerdings kein Geld mehr für eine gute Ausstattung mit Teleskopen. Das ist ein wenig so, als hätte man einen Fußballplatz, aber keinen Ball zum Spielen. Vor genau 200 Jahren nahm neben der bestehenden Sternwarte das Royal Observatory den Betrieb auf. Bis heute ist es eine weltweit renommierte Forschungseinrichtung. Fachleute aus Edinburgh, Glasgow und anderen Orten Schottlands erforschen die Anfänge des Kosmos im Urknall, ergründen den Werdegang von Galaxien und entwickeln Instrumente für die Messung von Gravitationswellen. In den klaren Nächten, von denen es mehr als 100 pro Jahr gibt, laden besonders geschützte dunkle Gebiete Schottlands zum Blick an den gestirnten Himmel ein. Hin und wieder sind dort auch flammende Polarlichter zu bestaunen. Künftig könnte die Raumfahrt eine große Rolle spielen. In Schottland entstehen derzeit 2 Weltraumbahnhöfe. Der Sutherland Spaceport auf der Amoyen-Halbinsel und Saxeford ganz im Norden der Shetlandinseln. Vielleicht heben dort bald auch in Deutschland gebaute Mini-Raketen ab, die kleine Satelliten ins All tragen. Dann stünde es 2:0 für Schottland.
Die Sternzeit von Dirk Lorenzen, heute mit irdischen Bezügen. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Britta Fecke dankt fürs Zuhören.